Wir haben ja die Reihe Muslime verstehen, Jesus verständlich machen. Und heute am dritten Abend geht es darum, was glauben Muslime, dass Christen glauben? Aus Irrtümern Wegweiser für den Glauben machen. Man sagt ja, aus Fehlern lernt man ja am meisten. Und deshalb ist es gar nicht schlimm, wenn Muslime Fehleinschätzungen haben oder falsche Vorstellungen von dem haben, was Christen glauben. Denn wenn man ins Gespräch mit Muslimen kommt, und das geschieht sehr, sehr einfach, wenn es um Glaubensdinge geht, dann kommen diese Fehleinschätzungen oder falsche Vorstellungen bei Muslimen sehr schnell zum Vorschein, die werden auch von ihnen selbst angesprochen und dann ist man schon mitten bei der Sache und dann darf man auch seinen Glauben erklären. In den Jahren, in denen ich in Pakistan als Missionar tätig war, habe ich nie versuchen müssen, ins Gespräch mit Muslimen über Jesus zu kommen. Die haben das immer von sich aus gemacht. Und da ist man auch auf der sicheren Seite. Und dann sind auch die Voraussetzungen gegeben, dass das Gespräch auch sinnvoll verlaufen kann. Wenn ich auf einen Muslim zugehe und sage, hey, Sie sind doch Muslim, Sie haben ja ganz falsche Vorstellungen von dem, was wir glauben, dann ist das Gespräch schon zu Ende. Denn der Muslim, der kann mit dem Gedanken natürlicherweise auch nicht umgehen, dass er ja ganz verquer denkt und glaubt. Zumal das, was er über Christen denkt oder glaubt zu wissen, meistens aus dem Koran selbst stammt und dann muss es ja richtig sein. Also keine Scheu davor haben, auch über solche, was wir vielleicht denken könnten, schwierige Themen wären, wo man unterschiedlicher Meinung ist, ins Gespräch zu kommen. Das sind die fruchtbarsten Gespräche, die ich gehabt habe. Und ich habe die täglich gehabt in Pakistan. Da geht man nichts Böses ahnend in einen Laden und will was kaufen. Und der Verkäufer passt ab, dass er dann irgendwie so ein Wort reingeht, er sagt, Sie sind doch Christ. Ja, woher wissen Sie das, dass ich Christ bin? Ja, Sie sind doch ein Anglais, ein Engländer, ein Weißer. Ja, und? Ja, alle Anglais, alle Weißen sind doch Christen. Nee, das ist, also so sehe ich es jedenfalls nicht. Ich habe viele Leute in meinem Land, die Atheisten sind, und dann gibt's welche, die wissen nicht, ob sie was glauben. Und es gibt auch Leute, die an Gott glauben, aber sich nicht als Christen bezeichnen würden. Echt? Ich dachte, das ist anders. Ja. Und ich sage, wissen Sie, für mich ist ein Christ, und dann bin ich schon dabei zu erklären, was für mich der christliche Glaube ist. Solche Möglichkeiten bekommt man sehr schnell, wenn man sich auf das Gespräch mit einem Muslim überhaupt einlässt. Denn für den Muslim ist der Glaube zentral für sein Selbstverständnis. Und der Muslim redet gern über Glaubenssachen. Er empfindet überhaupt keine Scheu, so wie wir das in unserem Kulturkreis erleben. Das hat meines Erachtens einen theologischen Grund. Der Muslim glaubt an den Schöpfergott, den Allmächtigen, aber er glaubt nicht an ein Erlösungswerk. Er glaubt nicht, dass jemand für ihn hätte sterben müssen, damit er die Vergebung haben können. Er darf ein Starker sein, er darf im Nietzschen Sinne ein Übermensch sein. Er darf der Siegertyp sein. Und wir als Christen, wir wissen, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. damit die überschwängliche Kraft und die Herrlichkeit Gott zugerechnet werden, dass es klar ist, dass er in uns wirkt. Und wir wissen, dass wir alle Sünder sind und keiner ist gerecht. Keiner hat eine Gerechtigkeit, die er vorweisen könnte. Jesaja sagt, alle unsere Gerechtigkeit ist wie dreckige Lumpen vor Gott. Also der Mensch, der den Geist der Bibel atmet und sein Selbstverständnis von der Bibel her versteht, der weiß, ich bin ein Sünder und ich brauche die Erlösung. Ich bin ein Bedürftiger, kein Übermensch. Bin nicht besser wie die anderen, allenfalls schlechter als die anderen. Und das ist mit ein Grund, ich glaube, das ist nicht der einzige Grund, warum wir Christen uns schämen, von unserem Glauben zu reden. Das ist vielleicht psychologisierend, etwas im Unterbewusstsein mitschwingt. Jedenfalls hat Paulus das thematisiert, wo er gesagt hat, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist eine Gotteskraft. Also war es etwas, was die Menschen damals umgetrieben hat. Die Menschen haben sich geschämt, dass sie Christen sind, dass sie bedürftig sind, dass sie mit leeren Händen vor Gott stehen und auf seine Gnade und sein Erbarmen angewiesen sind. Aber Paulus hat gesagt, nee, da brauchen wir uns nicht schämen, sondern da erleben wir die Kraft Gottes in uns. Und das ist etwas, das der Muslim nicht kennt. Der Muslim kennt die Wirkung der Gotteskraft in seinem Leben nicht. Er hat auch keinen Begriff vom Heiligen Geist. Das Wort Ruh al-Quds, ein Heiliger Geist, kommt zweimal im Koran vor. Und das meint beide Male den Erzengel Gabriel, Jibril, der als Geist dem Mohammed erscheint und eben ein Heiliger Geist ist, weil er von Gott gesandt ist. Aber dass der Heilige Geist in uns lebt und wirkt, diesen Gedanken, dieser Konzept ist dem Moslem völlig fremd. Einmal habe ich ein Gespräch mit meinem Freund Rulam gehabt und der sprach mich darauf an. Es kann sein, ich habe das im Herbst erzählt, aber ich erzähle das kurz noch an der Stelle noch einmal. Er hat gesagt, ich kapiere das nicht, warum müsst ihr Christen nicht sündigen? Ich sage, Rulam, da liegst du ganz falsch. Wir müssen sündigen, wir sind Sünder, wir sind gerade deswegen, glauben wir an Jesus, weil er sagt uns, ich kann und will dir deine Sünden vergeben. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen, ich bin für dich gestorben. Also wir sind Sünder, also du kapierst das nicht. Wir Muslime, wir müssen sündigen und ihr Christen, ihr müsst nicht sündigen. Ich sage, ja, wie kommst denn du da drauf? Ja, das sieht man einfach. Wir können nicht dagegen anhalten. Wir müssen. Aber man sieht es, dass ihr irgendwie dagegen anhalten könnt. Und es nicht tut. Ja, also, ich muss mir das überlegen. Ich komme nochmal auf dich zurück. Ich bin dann rausgegangen. Es war schon Nacht und Zeit für das Nachtgebet. Bin rausgegangen an einer kleinen Moschee vorbei, unten im Parterre. Die Männer haben Wusu gemacht, also die rituellen Waschungen, Arme bis zum Ellenbogen und Gesicht, den Mund ausgespült, Nasenlöcher ausgespült, Ohren, immer mit der rechten Hand, gereinigt, dann die Füße noch. Eigentlich eine schöne, sinnbildliche Sache. Man will seine Sinnen, Mund, Nase, Ohr, Augen, man will seine Sinne Gott weihen, Gott reinigen vor dem Gebet. Auch das, was meine Taten sind, meine Hände will man reinigen, die Füße, die Schritte Also es ist sinnbildlich, es ist eine schöne Sache. Aber die haben diese Wuzu-Waschungen gemacht, als ich vorbeigelaufen bin. Und da kam es wie ein Blitz aus dem Himmel. Natürlich ist es ein Unterschied. Es wäre ja schlimm, wenn es kein Unterschied wäre. Warum? Weil der Muslim kennt den Heiligen Geist nicht. Johanna Kapp hat vorhin zu Anfang gesagt, wenn es hier 150 Christen sind, die den Heiligen Geist haben, dann sind es 150 Mal der Heilige Geist in diesem Haus, doch wunderbar. Natürlich ist es auch so, dass der Heilige Geist in voller Kraft auch bei einer Person dabei ist und der wird nicht summiert. Aber es ist trotzdem so, dass wir als Christen glauben, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Wiedergeburt zu einem neuen Leben, das in Ewigkeit währt, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, dass er in uns wohnt. Und wenn er schon in uns wohnt, dann spricht er auch zu uns. Und der christliche Begriff vom Gewissen ist, dass wir einen Mitwisser haben, der zu uns spricht und uns anklagt wegen unserer Sünde. Der Muslim hat dieses Konzept nicht. Es gibt kein Gewissen, es gibt keinen Mitwisser. Das klingt vielleicht jetzt überzogen, wenn ich das erzähle, aber hat sich tatsächlich so zugetragen. Ich kann es nur erzählen, wie es war. Mag sein, dass wenige Muslime so denken, aber ich habe für mich festgestellt, dass viele, jedenfalls in Pakistan, so glauben. Es war Ramadan, also Fastenmonat, und im Fastenmonat muss sich der Muslim vom Morgengrauen bis zum Abendgrauen muss sich enthalten von allem, was in den Körper reingenommen wird, und muss sich auch von geschlechtlichem Kontakt enthalten. Also er darf nicht rauchen, darf nicht trinken, darf nicht essen, darf nicht einmal eine Briefmarke lecken, weil da etwas in den Mund reingeht. Ich habe einen ganz arg in eine Bredouille gebracht, wo ich meine Rundbriefe für die Heimat frankiert habe vor der Post, und der hat gesagt, komm, ich helfe dir. Und nach dem ersten Mal lecken hat er gesagt, ach Mist. Jetzt zählt der ganze Tag fast nichts mehr. Ich muss einen Tag dranhängen nach Ramadan. Ich sage, also das kann doch nicht wahr sein, bloß wegen Lecken von der, doch, egal, irgendwas in den Mund nehmen und ist ungültig. Auf jeden Fall. Wir sind bei diesem einen Freund von mir, der war Computertechniker, den hätte man gut brauchen können heute Abend, aber unsere zwei Freunde haben das bravourös gelöst, hier mit unserer Projektion. Er war ein gebildeter Mensch. Und ich bin im Monat Ramadan zu ihm, mal als ich im Bazar war und Dinge zu erledigen hatte, und bin bei ihm im Büro vorbeigegangen. Und nach einer Weile ist schon ein bisschen unruhig geworden und sagte, also ich muss aufs Klo. Und ich sage, ja, geh nur, ich warte, ist kein Problem. Na, hat 7 Minuten auf dem Klo gedauert. Und als er zurückkam, hat er nach Tabak gestunken. Da habe ich gesagt, so hält man das Fasten bei dir, ja? Wir haben so eine Scherzbeziehung auch miteinander gehabt. Und er hat gesagt, nicht so laut. Ich habe das Licht ausgemacht. Allah hat es nicht gesehen. Das ist dieses, natürlich klingt das primitiv, aber was auf jeden Fall an der Sache stimmt, ist das, was nicht wahrgenommen wird, wenn es nicht an die Öffentlichkeit drängt, dann kümmert mich das wenig als Muslim. Ein schuldorientiertes Gewissen haben sie nicht, sondern ein schamorientiertes. Das heißt, wenn man auffliegt und wir lachen vielleicht drüber, aber das wird immer mehr zum Problem bei uns in Deutschland. Siehe die ganzen Skandale, die ich gestern Abend auch kurz beiläufig erwähnt habe. Auch in Deutschland scheint es so zu sein inzwischen, dass wenn man etwas drehen kann und nicht dabei erwischt wird, das ist nur ein höchstes Kavaliersdelikt und erst wenn man auffliegt dabei, dann wird es schlimm, dann verliert man Gesicht, dann ist man geschädigt. Also dieses Thema, dass der Muslim kein Gewissen empfindet, keiner, der zu ihm spricht und sagt, du bist ein Sünder. Das ist ein grundlegender Unterschied. Und wir als Christen, wir, auch wenn niemand sieht, was ich jetzt tue, es heißt, dass etwa 30% der Christen, der Männer unter den Christen, auch Internetpornografie konsumieren. Immer dann, wenn niemand zuguckt. Ja, aber ihr Gewissen plagt sie dabei. Und viele kommen auch deswegen in die Seelsorge, weil sie sagen, ich will das nicht tun. Ja, und das ist nicht etwas, das hat ja niemand mitgekriegt, das juckt mich nicht. Ja, und das wird nur ein Problem, wenn das öffentlich wird. Also Ghulam hatte seinen Finger auf etwas Richtiges gelegt, als er gesagt hat, ihr Christen, ihr seid anders. Es gibt viele solche Missverständnisse zwischen Christen und Muslime. Aber bevor wir zu weiteren kommen, möchte ich noch vorweg, weil es auch darum geht, dass wir Jesus den Muslimen verständlich machen, dass man zwei Prinzipien beherzigen sollte im Gespräch mit Muslimen. Es gibt noch andere, aber heute Abend zwei. Möchte ich Ihnen mitgeben, erstens von sich und seinem Glauben reden. In Ich-Botschaften reden. Ich erlebe das so. Ich gehe sonntags in die Kirche, weil. Mir tut das kolossal gut, wenn ich morgens in der Frühe meine Bibel aufschlage und ein kurzes Stück aus Gottes Wort lese und merke, wie dieses Wort zu mir spricht. Glauben Sie, Muslime wären total überrascht, wenn Christen so über ihr Glauben reden würden. Wenn wir sagen würden, Donnerstagabends kann ich sowieso nicht, da habe ich Hauskreis. Und im Hauskreis, das ist etwas, da lebe ich, da zehre ich davon, das gibt mir so viel Kraft, da komme ich zusammen mit meinen Glaubensgeschwistern, mit meinen Freunden und Geschwistern im Glauben und da lesen wir die Bibel und reden drüber und dann tauschen wir uns aus, was das mit uns macht und wo wir uns verändern müssen oder wo uns das aufhilft, wo uns das Mut macht und dann legen wir alles das vor Gott hin im Gebet. Dann machen wir eine Gebetsgemeinschaft. Muslime, ihr macht sowas? Ich dachte, die Christen, die gehen nicht einmal in die Kirche. Also so wie ich das sehe, die Christen machen gar nichts für ihren Glauben. Wir beten 5-mal am Tag. Und das sieht auch jeder. Aber ihr macht auch solche Sachen? Ja. Von sich und seinem Glauben reden, wie ich das erlebe, ist ganz wichtig für Muslime. Die können ja das nicht sich einfach denken, wie wir unsere Beziehung zu Gott erleben und erfahren. Und das dürfen wir ihnen nicht vorenthalten. Es gibt so viel. Gestern Abend hat einer das Thema, oder es sind eigentlich schon zwei gewesen, die das Thema Musik angesprochen haben. Ob ich nicht darauf eingehe, warum das im Islam so anders ist mit der Musik. Wir kennen es ja von der Taliban in Afghanistan, die haben ja die Musik verboten. Die haben die Musiker eingesperrt. Haben sie misshandelt. Die säkularen Musiker, ja. Musik, das sei Verführung zur Sünde. Musik, etwas ganz, ganz Schlimmes. Nanda hat gefragt, ob denn Muslime Musik irgendwie in ihren gottesdienstlichen Handlungen verwenden. Es gibt am Rand des Islam, gibt es einige Erscheinungen in Maghreb, also in Nordwestafrika, Marokko, Algerien, Tunesien, bis hinunter in Senegal. Da gibt es etwas, was man Marabu nennt, das sind heilige Männer. Das ist Volksislam, hat mit dem offiziellen Islam nichts zu tun. Und in diesem Zusammenhang gibt es auch mystische Kreise. Und Afrikaner, auch Nordafrikaner, haben Rhythmus im Blut, haben Musik im Blut und die machen Musik. Aber das wird verpönt von denen, die nach Kairo gegangen sind und an der Al-Azhar-Universität studiert und wahrscheinlich promoviert haben und dann zurückkommen als Islam gelernt und sagen, nee, das ist ganz falsch. In Indien und Pakistan gibt es die Qawwali-Singer. Und das sind Leute, die Loblieder auf Mohammed singen. Und da geht richtig was ab. Also wenn man aufpeitschende Musik hören will, oder wenn man meint, manche Formen des Lobkreises seien und so ein bisschen psychomäßig, dann soll man nur einmal Qawwali hören. Dann weiß man, was psychomäßig ist. Da wird richtig aufgepeitscht, dass die Leute fast in Trance geraten. Und in der Türkei bis in Iran hinein gibt es die Derwische aus der Abspaltungen vom Schia-Islam, wo auch enthusiastische Formen des Glaubens gepflegt werden. Und es gibt die Aleviten, die keine 5 Gebetszeiten im Sinne des herkömmlichen Islam machen, aber so etwas wie Gebetskreise abhalten in ihren Häusern, die sie nicht Moscheen nennen dürfen. Also am Rande des Islam gibt es das, dass Musik eine Rolle spielt, aber im Kernislam, sowohl im Schiitentum als auch im Sunnitentum, in der rechtgläubigen Form des Islam, ist Musik verpönt. Das ist etwas, für die niederen Sinne. Und dass man Gott mit der Musik besonders loben könnte, wo man nicht nur logisch und verbal, sondern auch als einziges Wesen der Schöpfung nicht nur in Sprachen sprechen kann, sondern in verschiedenen Formen der Musik musizieren kann, den Schöpfer damit loben kann, das ist etwas, was dem Islam fehlt. Also von sich und von seinem Glauben reden. Da kann man auch sagen, mir tut das gut im Gottesdienst, wenn wir auch mal ein neues Lied singen. Heute Abend haben wir die Jahreslosung ein ganz neues Lied gesungen. Und in der Bibel werden wir dazu aufgefordert, Gott mit neuen Liedern immer wieder neu den Lobpreis zu erfinden, werden wir aufgefordert. Das müssen wir den Muslimen sagen, wie wir das erleben. Und wie gut es uns tut, vielleicht einmal ein Paul Gerhardt-Lied ganz zu singen. Als ich jetzt die letzten Wochen krank war, habe ich ein Experiment vorgehabt und habe ein Lied mit, ich glaube, 14 Strophen in der Ludwig-Hofhacker-Gemeinde singen lassen wollen, immer etappenweise. 5 Strophen, 4 Strophen, 3 Strophen und dann der Rest. Ja. Einfach, dass man einmal das Lied ganz gesungen hätte. Und als ich meinen lieben Kollegen Clemens Hegele gewinnen konnte, mich dort zu vertreten, habe ich gesagt, du musst das nicht machen. du kannst auch einfach andere Lieder mitteilen. Und dann hat er gesagt, ja, er überlegt sich. Er hat dann geschrieben, sie haben mich nicht gesteinigt wegen des Liedes, das er in Toto hat singen lassen. Aber ob es Paul Gerhardt ist oder ob es Albert Frey ist oder Gerhard Schnitter ist, der meinen Nerv trifft, Das darf ich einem Moslem sagen, wie ich meinen Glauben lebe. Das wird für den faszinierend sein, dass es sowas geben kann, diese Tiefe, diese Fülle. In Berlin, Steglitz, gibt es eine Gemeinde. Vor 6 Monaten hat man davon berichtet, dass da 700 Iraner und Afghanen bereits Gemeindeglieder geworden sind. Sie haben taufen lassen, vom Islam übergetreten sind, unter Absagung des Islams und Mohammeds und der Sünde natürlich, und haben den christlichen Glauben angenommen. Letzte Woche habe ich gelesen, sind es schon 1200. Und warum gehen diese jungen Afghanen und Iraner gerade in eine Selk-Gemeinde, hochliturgisch, mit Liedern aus dem Mittelalter? Sie sagen, dieses ästhetische Erlebnis, Gott mit den Sinnen so anzubeten und nicht nur das runterzuleiern, was in dem 5-maligen Gebet am Tag immer das Gleiche, ohne Abwechslung, alles gleich, das ist ein Genuss. Und ein Pater Herget in Wien, der 10 Jahre lang in der Türkei unter Muslimen gearbeitet hat und so erfolgreich in seiner Arbeit war, dass er ausgewiesen wurde, der hat mir erzählt, viele junge Muslime fühlen sich gerade wegen der Ästhetik der heiligen Messe zur katholischen Form des Glaubens angezogen. Ich habe lang nichts damit anfangen können, weil ich ja evangelisch bin und ich liebe meine evangelische Freiheit. Aber ich kann das mir sagen lassen. Die Ästhetik spielt eine Rolle und wir leben alle irgendwo von der Ästhetik, ob das Hauskreisästhetik ist oder Lobpreisästhetik oder ob das kirchenmusikalische Ästhetik, wir haben das alle. Dann genug dazu, von sich und seinem Glauben reden. Zweitens, fragen, wie der Muslim glaubt und lebt. Fragen, Fragen, Fragen. Von sich zu reden ist unverfänglich und den anderen zu fragen ist ebenso unverfänglich. Ich darf den Muslim fragen, ja, was glaubst du im Blick auf die Endzeit? Da wird man staunen, wenn er sagt, ja, da ist ein Jalal. Das ist ein ganz böser. Und er wird alles durcheinander bringen am Ende. Und der wird, das ist eine ganz große Unheilgestalt, aber über ihn wird gesiegt werden. Er wird von Damaskus herkommen nach Palästina und dort, wo ein Minarett steht, dort wird er umgebracht und aufgehängt werden. Und wir wissen, die Endzeitgestalt, der Antichrist, da kann man sagen, oh, ich weiß auch von so Endzeit Erwartungen der Bibel. Das kenne ich nicht, so wie Sie das erzählen, aber wenn Sie interessiert, kann ich auch erzählen, wie die Bibel das erzählt. Fragen. Was bedeutet für Sie das Gebet zu Allah? Erzählen lassen. Sie werden staunen, was da für Möglichkeiten sich auftun, auch von dem eigenen Gebet und was es einem selber bringt, wie es einen selber erfüllt, zu erzählen. Fragen kostet ja nichts und ist auch unverfänglich. Also diese zwei Prinzipien kann man als ganz einfache Faustregel, eine für die rechte Faust, eine für die linke Faust, fragen und von sich erzählen. Zu den grundlegenden Missverständnissen, die Muslime von Christen haben, betrifft unseren Stand im Augen des Islam. Wenn man die frühen Jahre vom Wirken Mohammeds nimmt, die sogenannte erste mekkanische Phase, dann ist die Botschaft der Koransuren, die aus dieser Zeit stammen, sehr wohlwollend und wohlgesonnen den Christen und auch den Juden gegenüber. Es stehen Sätze drin, wie zum Beispiel, wenn du etwas nicht verstehst, spricht Gott zu den Menschen, dann geh zu einem Juden oder Christen und frage ihn, denn sie sind Muslime vor euch. Also diese Vorstellung, dass Christen und Juden Anhänger der einen wahren Religion sind, sicher in manchem irregeleitet oder fehlgeleitet, aber in der Sache stehen sie in der einen Offenbarungstradition, wie es der Koran auch darstellt. Von Adam angefangen, über Abraham, über Mose und Aaron, über David und Salomon, über die großen Propheten, ja, bis hin zu Jesus selbst, der im Islam als einer der größten Propheten Gottes aller Zeiten dargestellt wird. Jesus wird als Wundertäter, er wird als Wort Gottes sogar betitelt, Kalma Allah, das Wort Gottes, und er hat eine hohe Stellung, allerdings niedriger als Mohammed. Also man könnte sagen, zweithöchster Prophet des Islam. Und weil die Muslime das auch wissen, dass die Christen schon lange vor ihnen da waren und die Juden sowieso, und dass sie Ahl al-Kitab sind, also Volk des Buches sind, sie haben Offenbarung von Gott, da ging Mohammed in den ersten Jahrzehnten seines Suchens und den ersten Jahren seines Dienens davon aus, dass die Christen und die Juden Anhänger der wahren Religion sind. Und eines muss man wissen, wenn man sich mit dem Islam auseinandersetzt: Mohammed hat sich nicht als Religionsstifter verstanden. Er hat nicht geglaubt, dass er eine neue Religion bringt. Das ist unsere Fehleinschätzung. Also, ja, hier kommt einer und bringt eine neue Religion. Aus dem Selbstverständnis des Mohammed heraus hat er das nie beabsichtigt und nie getan, sondern er hat nur die eine ewig wahre Religion nach Arabien gebracht und das seinen heidnischen Volksgenossen verkündet. Und in den Anfangsjahren hat er geglaubt, die Christen und die Juden werden das auch einsehen und werden dann zu einem Teil der großen Umma, des weltweit, also am Ende der Zeit weltweit umspannenden Volk, das sich Allah unterworfen hat. Später, nach der Umsiedlung, der Auswanderung, oder wie auch manche christliche Historiker und Missionswissenschaftler das Flucht nach Medina nennen, hat sich das gewandelt. Das hängt zusammen mit dem Verlauf des Grabenkrieges, wie ich gestern Abend erklärt habe. Ich gehe deswegen nicht nochmal darauf ein. Aber aus denen, die im Grunde ein Vorbild im Glauben sein sollten, sind nun Leute geworden, die Gegner des Islam sind. Und das führt dazu, dass in den späteren Suren, in der großen Mehrheit der Suren, die Juden besonders sehr kritisch gesehen werden. Und jetzt ein Moslem, der den Koran liest, der ist, wenn er nicht theologisch gebildet ist, etwas verwirrt, weil auf der einen Seite die Christen und die Juden gelobt werden, und auf der anderen Seite heißt es, tötet sie, wo immer ihr sie findet. Oder es sind Ungläubige. Das sind Sachen, wo nicht jeder Moslem gut mit umgehen kann, er weiß nicht, was er davon denken soll. Die gelehrten Muslime sagen, das ist alles ganz klar. Die späteren Suren heben die früheren Suren auf. Da gibt es das Prinzip der Abrogation, der Aufhebung. Nasikh wa Mansukh nennt man das in der Fachsprache. Manche Verse werden durch spätere Verse aufgehoben in ihrer Bedeutung. Sie haben keine Gültigkeit mehr. Vielleicht analog zu dem, wie wir im christlichen Glauben sagen, für die Kirche Jesu Christi gelten die Kultgesetze des Alten Testamentes nicht mehr. Warum? Weil wir jetzt in Jesus Christus einen hohen Priester haben, der Genüge getan hat für alle und er hat das Gesetz erfüllt. Deswegen brauchen wir diese Kultgesetze nicht mehr zu pflegen. Das ist nicht aufgehoben, sondern erfüllt. Deswegen sagt auch Jesus nicht, ein Jota wird vergehen von dem Gesetz. Aber es wird erfüllt. Und zwar durch ihn wird es erfüllt. Und deswegen brauchen wir nicht mehr uns Sorgen zu machen, ob jetzt das Fleisch geschächtet wurde und ob Blut noch im Fleisch drin ist. Nach 1. Mose 9 dürften wir ja kein Fleisch von unserem Metzger essen. Denn da ist überall noch Fleisch im Blut. Blut im Fleisch. Gut, dass Sie mitgehen und ich merke, dass irgendwas habe ich hier falsch gesagt. Da ist Blut im Fleisch. Das ist jede Hausfrau, die merkt es, wenn sie ihren Braten macht, dass sie abschöpfen muss. Ja, dürften wir nach 1. Mose 9 nicht essen? Und beim ersten Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 war man in der Kirche noch nicht ganz sicher, wie man mit dieser Sache umgehen soll. Und deswegen hat man gesagt, also die Heiden, die Christen werden, die sollen, also Unzucht sowieso, das ist ja nicht Kultgesetz, sondern das gehört zu der Schöpfungsordnung Gottes, gilt für alle Menschen, war schon vor Noah da, aber sie sollen sich vorsichtshalber vom Blut enthalten und Fleisch, in dem das Blut noch ist, weil das war ja bei Noah auch so. Und Noah ist der Vater aller Völker. Später zu einem nicht dokumentierten Zeitpunkt hat aber die Kirche einheitlich in allen Bereichen sich von diesem Apostelkonzilbeschluss abgerückt, vermutlich aus der Erkenntnis, dass Jesus beim Einsetzen des heiligen Abendmahls sagt, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Und wenn Jesus quasi dieses Gebot von sich aus aufhebt, dass man Blut nicht genießen darf, er sagt, trinkt, das ist mein Blut, dann brauchen wir uns an diesem Kultgesetz des Alten Bundes auch nicht mehr aufzuhalten. Also, wir sind bei Missverständnissen zwischen Christen und Muslime. Und Muslime wollen teilweise sehen, dass wir verbannt sind. Manche, die Salafisten, die haben eine ganz harte Linie und sagen, nee, das ist, ihr seid, weil ihr den Islam abgelehnt habt und hartnäckig geblieben seid, es gibt genügend Stellen im Koran, die das belegen, weil ihr hartnäckig geblieben seid, weil ihr unbelehrbar wart, seid ihr als Ungläubige zu behandeln. Aber viele Muslime sagen, ja, wir haben doch alle den gleichen Gott. Es gibt ja nur einen Gott, es gibt nur einen Allah. Und die Christen im Nahost, die sagen auch Allah zu Gott. Das ist einfach das arabische Wort, das wurzelverwandt ist mit dem hebräischen El oder Eloah oder Elohim und ist Gattungsbegriff für Gott oder Gottheit, genauso wie Baum ein Gattungsbegriff ist für Erlen, für Fichten, für Tannen, für Buchen und was sie alle heißen. Ja? Und deswegen, wenn man sagt, es gibt nur einen Gott, dann muss ja davon ausgehen, dass wir alle den gleichen haben. Und außerdem steht ihr ja, sagen die Muslime zu uns, in genau der Tradition, die den Islam hervorgebracht hat. Also seid ihr eigentlich, gehört ihr eigentlich ein Stück weit dazu. Das Problem ist aber nicht ein philosophisches. Die Frage, ob es nur einen Gott gibt, das ist eine philosophische Frage. Wie man Gott definiert und ob er teilbar ist oder ob es nur einen oder mehrere gibt und so weiter und so fort. Die praktische Frage ist, zu was für einen Gott bete ich? Was für einen Gott diene ich? Und da sind riesengroße Unterschiede in der Wahrnehmung. Für Muslime ist die allergrößte Sünde, wenn man so will, im Blick auf die missverstandene Gotteslehre, das, was sie Schirk nennen. Und Schirk bedeutet sowas wie Gemeinsamkeit. Schirk, Schiraket, Schiraket ist Gemeinschaft, die man miteinander haben kann. Und Schirk ist das, was diese Gemeinschaft herstellt, also das Gemeinsame, das Grundlegende. Und Gott hat mit niemandem etwas gemeinsam. Mit niemandem. Er ist allein. Ein Monolith, wenn man will. Oder im Sinne von Herder eine Monade. Er besteht und existiert nur für sich allein und ist nicht in Kontakt mit irgendetwas. Seine Heiligkeit ist so groß, das würde gar nicht funktionieren, in Verbindung mit irgendetwas anderem zu kommen. Und deswegen gibt es weder die Möglichkeit eines trinitarischen Gottesverständnisses, dass Gott in sich drei Personen ist. Weil das, was mit Gemeinschaft oder Gemeinsamkeit zu tun hätte. Und er hat auch keinen Sohn. Und das wird bekenntnismäßig im Islam immer wieder wiederholt, dass Gott keinen Sohn hat und dass ihm nichts und niemand beigesellt werden kann. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Jesus sagt uns, wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, dann schaut mich an. Nur so könnt ihr euch einen Begriff machen, von dem der all unsere Vorstellungsvermögen übersteigt. Gott kommt in Menschenform zu uns, dass er in Menschensprache auf unsere Wellenlänge zu uns spricht und sich in einer Art und Weise uns präsentiert, dass wir ihn auch wahrnehmen können. Als Person, als Gegenüber. Und das ist das, was uns im tiefsten unterscheidet von den Muslimen, dass es eine Beziehung zu Gott bei uns gibt. Der Moslem, wenn er nicht zu den enthusiastischen, mystischen Formen des Islam, die ich im Zusammenhang mit der Musik erwähnt habe, die stark vom Christentum oder von anderen Religionen beeinflusst sind, ein traditioneller Schiit oder Sunnit, der würde nie sagen, ich habe eine Beziehung zu Gott, sondern ich habe mich Gott unterworfen. Ich bin ihm gehorsam, das ist meine Pflicht. Ich kann ihn auch lieben vielleicht, aber das ist eine Einbahnstraße, es ist keine Beziehung, die dadurch entsteht. Und Gott spricht nicht zu mir durch sein Wort. Wenn wir als Christen die Bibel lesen, dann natürlich lesen wir im allerersten Sinn, im historischen Sinn, was ist da passiert, was hat Gott getan, was will er uns sagen durch das, was er gemacht hat, als er in die Geschichte eingegriffen hat und wie das uns berichtet wird in seinem Wort. Aber wir haben auch den persönlichen Schriftsinn, dass Gott zu uns spricht. Ich schlage einen Psalm auf und lese, wie einer Gott anklagt und sagt, genau mir aus dem Herzen gesprochen. Das Wort hilft mir heute. Das mache ich zu meinem eigenen Wort. Oder ein Wort des Trostes. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Und dann denken wir, ja, das Kind, das ich auf dem Arm gehabt habe, das konnte ich nicht trösten, meine eigenen Kinder. Aber wenn ich sie der Mama gegeben habe, dann waren sie glücklich. Ja. Und so ist es bei Gott. Bei ihm ist Trost, da ist die Quelle des Trostes. Also haben wir ein Problem mit dem Gottesbegriff und ich würde mich gar nicht auf philosophische Spekulationen und Auseinandersetzungen mit Muslimen an der Stelle einlassen, sondern einfach erzählen, wie ich Gott erlebe, wie er mir in meinem Leben schon geholfen hat, wie er mich geführt hat in meinem Leben. Das sind Dinge, das haut ein Muslim um, dass es sowas geben kann. Das sind wir unseren muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern schuldig. In diesem Zusammenhang muss man das Thema Trinität nochmal ansprechen. Ich bin oftmals in Gesprächen mit Muslimen angegangen worden. Da heißt es, ja, sie sind doch ein einigermaßen vernünftiger Mensch. Sie haben auch Bildung, also sie sind ja nicht blöd. Wie können sie an drei Götter glauben? Da sage ich jedes Mal das Gleiche. Tue ich doch nicht. Doch, das tun sie. Nee, das tue ich nicht. Ich glaube nicht an drei Götter. Ich glaube einen Gott. Einen Gott, der sich mir zeigt als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich kann Ihnen gerne erklären, was das bedeutet, wie Gott selbst die Gestalt eines Menschen annimmt, zur Welt kommt, um für mich die Erlösung zu bewirken. Und wie Gott selbst durch seinen Geist zu mir kommt und in mir wohnt und mich stärkt und aufrichtet, mich tröstet, mir Ziel und Richtung in meinem Leben gibt. Ich glaube nicht an drei Götter. Doch, das glauben sie. Ich kenne nicht einmal einen Christen, weder orthodox noch Katholik, noch irgendwie freikirchlich, evangelisch, irgendwas. Ich kenne keinen, der sagt, ich glaube an drei Götter. Doch, das glauben sie. Ja, wie kommen sie da drauf? Es steht so im Koran. Christen glauben an drei Götter. Die sind Polytheisten. Und dann muss man mit großem Fingerspitzengefühl versuchen, das zu umschiffen, dass man nicht den Koran kritisiert und all die Fehler und Widersprüche und so, wie es im Koran gibt, das führt auf, da kommt man auf keinen grünen Zweig mit diesen Auseinandersetzungen. Aber da kann man sagen, ja, ich will Ihnen sagen, wie ich das erlebe, da können Sie es vielleicht besser verstehen. Ja, aber es heißt doch, dass Gott, der Vater, mit der Mutter Gott den Sohn Gott gezeugt hat. Dann kann ich nur sagen, ja, ich glaube, dass Sie da etwas missverstanden haben. Jesus ist nicht als dritte Person entstanden aus der Verbindung zwischen einer Mutter, Muttergott kennen wir sowieso nicht, auch die Orthodoxen und die Katholiken, die von der Gottesgebärerin sprechen oder von der Mutter Gottes, die reden nicht in dem Sinne, dass diese Frau einen Gott erzeugt hätte mit einem Gott zusammen, sondern sie hat diesen Ehrentitel im Katholizismus, in der Orthodoxie deswegen, weil sie als besonders hochgeschätzte Frau angesehen wird, der die Ehre zuteil wurde, den Sohn Gottes auf diese Welt zu bringen. Aber wir glauben, dass es ihn schon immer gegeben hat, der ewige Logos. Und dann kann man fragen, kennen Sie den Logos? Und wenn er ein bisschen versiert ist, der Muslim, dann wird es, ja, ich habe schon was gehört. Das gibt es im Islam mit dem Logos, aber ja, ich mache mich schlau und dann reden wir drüber. Vollends, wenn es, wir haben es von dem Heiligen Geist bereits gehabt, vollends, wenn es um Jesus geht, sehen wir dann die Unterschiede und die Missverständnisse, die Muslime haben im Blick auf den christlichen Glauben. Sie glauben nicht, dass Jesus gestorben ist. Die Stelle im Koran, die darüber spricht, sagt, dass er nicht gestorben ist, sondern ein anderer gestorben ist und dass er aufgenommen wurde. Also dass praktisch die Himmelfahrt ohne Kreuzigung und Auferstehung stattgefunden hat. Und Muslime glauben, dass Jesus wiederkommen wird auf die Erde, dass er heiraten wird, Kinder bekommen wird, die ganze noch nicht zum Islam übergetretene Welt in das Haus des Islam, in das Reich des Islam einverleiben wird und dann sterben wird. Und wie jeder andere normale Mensch endlich den Eingang ins Paradies bekommen haben wird, inshallah, wenn Gott so will. Das sind, wir müssen das wissen. Wie kann man dagegen an? Ich bin der Meinung, das allerbeste Argument ist, den unter Beweis zu stellen, dass Jesus lebt, indem wir davon berichten, wie er in unser Leben wirkt. Wir können sagen, ich kann dir nicht das leere Grab zeigen. Das haben viele Leute damals wohl gesehen, weil es gab auch ein Gerücht, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. Also muss es das leere Grab gegeben haben. Ich kann dir das leere Grab nicht zeigen, aber ich kann dir berichten, wie dieser Auferstandene mein Leben verändert hat und wie er in meinem Leben wirkt und dass er heute noch lebt und wirkt in meinem Leben. Die Frage der Trinität, wenn man da bohrt, dann ist, glaube ich, wichtig, dass wir einfach erkennen, auch aus dem Blickwinkel der christlichen Theologie heraus, die Trinität als Dogma, als Lehre, als gültige Lehre der Kirche, ist immer das Ergebnis unseres Nachdenkens über Gott und niemals Ausgangspunkt. Alle unsere Überlegungen über den Zusammenhang von Gott im Himmel, von Jesus Christus und dem Heiligen Geist, die führen uns hin zu diesem Dogma der Trinität, der Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit, wie es die katholischen Christen beschreiben. Aber es sind die Dinge, die in der Bibel stehen, die dieses Dogma als alleinige Möglichkeit übrig lassen. Aber wir gehen nicht vom Dogma der Trinität aus als Ausgangspunkt, sondern warum nicht den Muslimen erklären? Ja, Jesus war Mensch, war ganz Mensch, hat auch gelitten. Er hat am Kreuz gelitten, furchtbar gelitten. Und er wusste, was er leiden muss. Und sein letztes Gebet, das aufgeschrieben wurde von den Jüngern vor seiner Kreuzigung, war: Herr, wenn es dein Vater, wenn es dein Wille ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Also Jesus hatte einen eigenen Willen, aber aus Gehorsam dem Vater gegenüber hat er gesagt, aber ich will deinen Willen tun, auch wenn es heißt, diesen fürchterlichen Tod zu erleiden. Also ist Jesus ganz Mensch mit eigenem Willen. Auf der anderen Seite sagt uns, wie die Stellen, die ich vorhin zitiert habe, dass Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Also ist er doch mit dem Vater in einer ganz, ganz arg verbundenen Weise verbunden. Und dann das mit dem Sohn Gottes. Wir glauben das nicht im Sinne eines Aktes der Zeugung, sondern der Sohn ist derjenige, der untrennbar verbunden ist mit seinem Vater, der zu ihm gehört. Es gibt keine nähere Beziehung. Und dieser Begriff Sohn Gottes, der will das zum Ausdruck bringen, dass Jesus schon von jeher mit Gott verbunden ist. Der Logos, der bei Gott war und Gott war. Beides zusammen, im Johannesprolog. Es kamen eines Tages drei junge Taliban zu mir in die Wohnung in Pakistan. Und die haben das gerade gelesen gehabt, wo es heißt, wenn du etwas nicht verstehst, dann frag die Christen oder Muslime, denn sie sind Christen oder Juden, denn sie sind Muslime vor euch. Wir haben diesen Vers zitiert und gesagt, also wir verstehen einiges über Jesus nicht. Kannst du uns das erklären? Da habe ich gesagt, gut, heute hat sie der Herr in meine Hand gegeben. Wir schlagen Johannes 1,1 auf. Und das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Und dass wir Jesus von dem her verstehen, er ist ganz Mensch und ganz Gott. Das christliche Bekenntnis ist, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott gleichzeitig. Es gibt noch viele andere Dinge, aber die Zeit reicht nicht. Ich möchte es Ihnen ans Herz nehmen. Beschäftigen Sie sich mit Ihrem Glauben. Und teilen Sie Ihren Glauben unseren muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, den Flüchtlingen und Migranten, aber auch denen, die bereits in Deutschland geboren und hier aufgewachsen sind, teilen Sie es ihnen mit, wo Gott ihnen die Gelegenheit gibt. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast. Wir danken dir, dass wir durch dich Zugang zum Vater haben und dass dein Geist unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Herr, wir danken dir, dass wir dieses sein dürfen. Und hilf uns und den Christen hierzulande, dass wir das den Muslimen kommunizieren können, dass auch sie Kinder Gottes sein können. Menschen, die eine unmittelbare Beziehung zu dir haben können, zu dir, der Quelle des Lebens. Und aus dieser Quelle springt das ewige Leben. Herr, lass viele von ihnen diese Gewissheit erlangen, dass du für sie gestorben bist und dass du sie zu deinen Kindern machen willst. Amen.